et se battre pour que des enfants puissent être éduqués, apprendre, évoluer dans la vie avec plusieurs langues à leur actif. Si le cosmopolitisme a un sens, il passe par le multilinguisme.
Wir müssen dafür kämpfen, dass Kinder sich mit mehreren Sprachen im Gepäck durchs Leben bewegen können. Wenn Weltoffenheit einen Sinn hat, dann zeigt sie sich in der Mehrsprachigkeit, so Staatspräsident Emmanuel Macron wenige Monate nach seinem Amtsantritt 2017. Folge 82 von Frankophil über Bildung. Wie Frankreichs Schulen in Deutschland Wurzeln schlugen. Und was zweisprachiger Unterricht in Bonn mit Geschichte, Politik und Ausdauer zu tun hat. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Ein Samstagnachmittag im Frühsommer. Die Sonne strahlt über den sattgrünen Feldern in Hoholz, am östlichen Rand von Bonn. Von hier oben, gut 40 Meter über dem Rheintal, reicht der Blick weit in die Landschaft. Friedhelm Dilk, 81 Jahre alt, empfängt auf seiner Einfahrt mit festem Händedruck.
Herzlich willkommen, Herr Neul.
Danke.
Kommen Sie rein.
Für einen kurzen Moment genießen wir die atemberaubende Aussicht.
Und Sie gehen jetzt genau den Weg, den auch immer die französische oberste Schulaufsicht gegangen ist, mit dem Generalinspekteur an der Spitze. Dann kam Istocheo mit der
In den kommenden anderthalb Stunden soll es um europäische Bildungsgeschichte gehen, genauer gesagt um das Abibac. Vor 3 Jahrzehnten erblickte dieser doppelte Schulabschluss nach langen Verhandlungen das Licht der Welt. Einer der Gründerväter damals, Friedhelm Dilk. Dilk hat die Entwicklung nicht nur begleitet, sondern auch mitgestaltet. Als Schulleiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Bonn, das er 1986 übernahm und das 1987 die erste Pilotschule fürs Abibac in Deutschland wurde. Zuvor hatte er am romanischen Seminar der Uni gearbeitet, war dann Französischlehrer am Bonner Beethoven-Gymnasium geworden, bevor er ins nordrhein-westfälische Kultusministerium abgeordnet wurde und dort an der Modernisierung von Richtlinien feilte. Dilk, der sich beruflich stets für das Fenster nach Westen stark gemacht hat, steht an diesem Nachmittag in seinem Garten in Hoholz und zeigt mit der Hand Richtung Osten.
Das ist also der Blick, wo alle französischen Gäste, die je hier waren, gesagt haben, ja, das ist Deutschland.
Das ist wunderschön, der Blick, ne?
Ja, ja. Das ist Rauschendorf. Dahinter über diese
Vom Vorgarten gehen wir die wenigen Schritte zu seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss mit vielen Regalen voller Aktenordner. Konzepte, Protokolle, Briefe. Die Papierlandschaft eines Architekten des deutsch-französischen Bildungsdialogs. Bevor wir aber über Frankreich sprechen, geht es zunächst ganz grundsätzlich um Bildung.
Das deutsche Gymnasium verdankt seine Gründung dem Wilhelm von Humboldt. Der war fixiert auf Sprache. Und dann kamen die Naturwissenschaftler und sagten, wir sind doch auch mal dran. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Da wurde das Realgymnasium geschaffen. Ja, Realgymnasium, was ist das denn? Ja, da wurden Naturwissenschaften unterrichtet. Das galt vorher überhaupt nicht als Bildung. Was einer der schlimmsten Fehler ist, die wir gemacht haben, aber den wir auch nicht perpetuieren darf. Deswegen wollte ich sofort MINT haben, als ich ans Ebert kam. Mein Nachfolger, der hat es jetzt geschafft.
Friedhelm Dilk denkt in Epochen, in Reformen, in Systemen. Doch Bildung wird nicht in Papieren gemacht, sondern in Klassenzimmern, wo sich nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch verschiedene Welten begegnen. Das Credo des Pädagogen, wer Menschen über Grenzen hinweg wirklich zusammenbringen will, sprachlich und kulturell, muss so früh wie möglich anfangen. Und man muss gemeinsame Strukturen schaffen. Es reicht nämlich nicht, sich nur freundlich zu begegnen. Ein deutsch-französisches Gymnasium, getragen von den Staaten Deutschland und Frankreich, das hätte Friedhelm Dilk gerne nach Bonn geholt.
Die Stadt Bonn hat einen Antrag an das Kultusministerium, so hieß das damals, das heutige Schulministerium in Düsseldorf gestellt. Sie möchten ein deutsch-französisches Gymnasium einrichten. Dann hätte die Stadt Bonn das Ebert-Gymnasium dazu machen müssen. Da habe ich gesagt, wenn Deutschland und Frankreich etwas zusammentun, profitieren beide davon. Und das war für mich natürlich ein guter Startpunkt. Denn ich habe gesagt, dieses Gymnasium ist ausgezeichnet dadurch, dass es zu den ersten Gymnasien in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik gehört, die den bilingual deutsch-französischen Zweig sofort umgesetzt haben. Aber dann letztlich gab es in der KMK keinen, der das gemacht hat.
Und damals gab es deutsch-französisches Gymnasium nur in Saarbrücken?
Saarbrücken, Freiburg und Berlin.
Und Bück in Frankreich.
Ja, und Bück in Frankreich. Das ist die höchste integrative Form von zwei Schulsystemen, dem deutschen und dem französischen, die es in Europa gibt. Das deutsch-französische Gymnasium. Die Schüler, das war der Nachteil, den ich empfunden habe als Sprachlehrer. Die sind in zwei Säulen, das ist zwei Säulenmodell, haben wir das immer genannt. Eine deutsche Säule und eine französische Säule. Und die sind dann, aus Gründen, die mir heute völlig fremd sind, hat man die nicht zusammenlernen lassen, in der Klasse 5 zum Beispiel, sondern hat sie erst getrennt unterrichtet in ihren Muttersprachen und hat sie dann hinterher, ab Klasse, das ist unterschiedlich nach den Gymnasien, 9 oder 10 zusammengeführt, manche auch in 8. Da habe ich gesagt, das ist blöd. Das kann man zwar verstehen, die Angst der Eltern steckt dahinter, die Angst vor negativer Konkurrenz steckt dahinter. Der Idiot hat es ja leicht, der hat ja französische Eltern, der kann ja schon Französisch. Mhm. Und ich muss mir hier einen abquälen. Ja, und wo sind wir denn hier jetzt in der Gleichbehandlung? Das ist ja, Gleichbehandlung ist ja das Zauberwort in Deutschland. Ne? Mhm. Wir schaffen es ja nie, aber gut, ist ja gut, wenn man die Verpflichtung hat. Das war mir zu spät. Ich habe immer gesagt, wenn Französisch spät einsetzt, dann kommen wir in die Pubertät. Und wenn wir einem pubertären jungen Mann erklären soll, er soll jetzt mal über die Nase ein Nasal produzieren und seine geliebte Schöne steht daneben und es klappt nicht, dann bricht er zusammen. Ich habe etwas übertrieben. Mhm. Aber die Pubertät ist der falsche Punkt, um sowas zu lernen. Und im deutsch-französischen Gymnasium in Saarbrücken, das habe ich mir sehr lange und ausführlich angeschaut, im Auftrag des Ministeriums, das hat mir richtig Spaß gemacht, da zu sein. Das war das Zwei-Säulen-Modell, aber die hatten Saarländer. Ich bin auch Saarländer. Die hatten ja jeden Tag Kontakt mit den Lothringern gegenüber. Nicht immer sehr positiv, weil die Lothringer sagten, ihr klaut uns hier die ganzen Lebensmittel, weil die Franzosen immer die Saarländer bis oben hin verwöhnt haben. Die wollten da das Jahr zu Frankreich. Mhm. Ne? Und, aber das war fantastisch, aber die hatten auch zu spät die Zusammenführung. Ja, die haben erst in der 9-10 haben sie erst damit begonnen. Und das finde ich zu schade. Und ich habe gesagt, nein, ich fange anders an. Deswegen hatte ich auch immer sofort ein herzliches Verhältnis zu der französischen Grundschule. Ich habe gesagt, die Musik spielt nicht in der 10, was das Sprachenlernen angeht, sondern so, wie der liebe Gott das vorgesehen hat, so früh wie möglich.
Ein deutsch-französisches Gymnasium für Bonn. Eine kühne Idee. Stadt, Land, Kultusministerkonferenz und nicht zuletzt Frankreich müssen mitziehen. Es gab damals Vorbilder dafür. 1689 wird das heutige französische Gymnasium in Berlin vom großen Kurfürsten für die aus Frankreich geflohenen Hugenotten gegründet. Es setzt bis heute Maßstäbe in der deutsch-französischen Bildung. Sogar unter den Nationalsozialisten durfte dort weiter auf Französisch unterrichtet werden. 1961 folgt das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken, 1972 in Freiburg, 1975 in Bück bei Paris, 2020 in Hamburg und 2021 in Straßburg. In Bonn gibt es in den 1980ern auch diese Pläne und es gibt seit 1950 eine französische Schule in der Hauptstadt. Allerdings erst ab 1984 mit Oberstufenklassen, die bis zum französischen Abitur führen. Untergebracht ist das Lycée in einem alten Verwaltungsgebäude der Arbeiterwohlfahrt, direkt neben dem Ebert-Gymnasium, mit dem sich die Franzosen einen Schulhof teilen, und in Nachbarschaft der SPD-Bundesparteizentrale. Symbolisch stark, aber infrastrukturell schwach.
Die Interessen am Lycée selber, die waren sehr unterschiedlich. Es gab also Schülereltern, die gesagt haben, ach, deutsches Gymnasium. Die hatten die Frankfurter Allgemeine gelesen und da stand drin, das deutsche Gymnasium taugt nicht viel oder was auch immer. So wie von uns die Leute Le Monde dann lesen und sagen, so ist es in Frankreich. Was beides mal eine Quatsch ist. Aber so, oder jedenfalls nicht hundertprozentig. So, und deswegen, nein, wir müssen die Muttersprache bei unseren Kindern stärken, denn sie sind ja schon im Ausland. Und deswegen waren also die französischen Eltern auch vorsichtig, ne, mit Kontakten. Also jedenfalls am Schultag. Ich nenne Ihnen mal nur so ein paar Punkte. Deutsch-französisches Gymnasium bedeutet, alle sieben müssen sich bei jeder richtigen Änderung gemeinsam treffen und mit Frankreich und deutschen Behörden verhandeln, was denn möglich ist. Weil die Struktur der Richtlinienproduktion in Deutschland ganz andere ist. Ich habe da im Ministerium dran gearbeitet, an den Französischen, an allen möglichen Richtlinien der Oberstufe. Da ist eine Beteiligungsverpflichtung gegeben, ja, vom Verband, der sowieso bis hin zur Partei X und Y, die haben alle ein Beteiligungsrecht, das ist in unserer Landesverfassung und Verfassung festgelegt.
Und in Frankreich kommt es eben aus Paris, einmal vom Bildungsministerium,
und ist gut. Und sie müssen sich immer mit 11 Ländern beschäftigen, ja, ja, also im Fall der von deutsch-französischen Gymnasien war es also Baden-Württemberg, dann war es Berlin und halt, es gab noch eins. Und jetzt gibt es das auch
Hamburg.
Hier. Hamburg, ja, Hamburg, ne? Ja. Und so. Das war ja der Giscard d'Estaing, der war in Hamburg und der verstand sich gut mit dem Schmidt. Ne? Ja. Und dann hat das gerappelt und zack, hat man einen bilingualen Zweig.
Den Willen zur Annäherung gibt es in dieser Zeit auch in Bonn. Doch das deutsch-französische Gymnasium für die Bundeshauptstadt bleibt ein Wunschtraum. Die Hürden sind einfach zu groß. Es müssen also kleinere Projekte her. Ganz von Null beginnen müssen die Verantwortlichen in den 1980er Jahren immerhin nicht. Es gibt damals viele Gymnasien mit französischen Bildungsgängen in der Bundesrepublik. In Bonn baut das Friedrich-Ebert-Gymnasium, FEG, ab 1969 diesen deutsch-französischen Zweig auf.
Der bilinguale deutsch-französische Unterricht, der ist natürlich auch gepampert worden. Die bekamen ja Stunden mehr. Man muss sich so vorstellen, Deutschland und Frankreich, wir haben gesagt, wir müssen die Kinder Französisch und Deutsch lernen lassen, dazu müssen wir den Unterricht verstärken. Und dieses Verstärken geschah dadurch, dass sie dann eben Stunden mehr hatten, früher anfingen, länger laufend Französisch hatten. Mhm. Und sie bekamen auch alle einen Bonbon. Und dieser Bonbon war der deutsch-französische Vermerk. Und jetzt konnten sie auf einem Abiturzeugnis oder einem Schulzeugnis können Sie sagen, ich habe das hier zusätzlich studiert mit erhöhter Stundenzahl, ich kenne mich aus, ich war zum Austausch und wusste ich alle. So, das heißt, es war sozusagen so ein kleines Zusatzsiegel. Das gab es ja schon, als ich im Referendariat war, 1976.
Mehr Stunden, mehr Austausch, mehr Anerkennung. Das bilinguale Profil wird zur Brücke. Wer Sprachen lernt, lernt nicht nur Worte, sondern auch andere Welten, andere Logiken, andere Sichtweisen. Das Projekt dient also auch der deutsch-französischen Verständigung. Friedhelm Dilk kann sich vorstellen, aus dem bilingualen Vermerk auf Zeugnissen mehr zu machen. Das Düsseldorfer Kultusministerium schickt ihn für Gespräche nach Paris.
Und ich fahre also nach Paris, hatte einen Termin mit dem Inspecteur General Histogéo und dem für Französisch. Der für Französisch erschien gar nicht erst, aber zwei dafür für Histogéo. Ne? Und ich gehe dahin und hatte denen geschrieben, ich komme, um mit ihnen über Kooperation zu verhandeln. Und dann haben sie sich angehört, was wir vorhatten. Wir haben gesagt, wir haben bilinguale Bildungsgänge in Deutschland, in denen wird die Sprache Französisch als Fremdsprache unterrichtet. Und es wird die Sprache Französisch als Unterrichtssprache in den Fächern Erdkunde und Geschichte gewählt. nicht deutsch. Und das finden wir einen guten Ansatz.
Die Franzosen sind skeptisch bis ablehnend. Doch die Deutschen haben einen stillen Verbündeten. Einen Verbündeten, der im Archiv des Auswärtigen Amtes liegt und ungeheuer mächtig ist, wenn ihn einer aus dem Schrank holt. Der Élysée-Vertrag, abgeschlossen zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963.
Wir müssen ja den deutsch-französischen Vertrag übersetzen in die Realität des Alltags. Und da steht drin, dass wir zusammenarbeiten sollen im Bildungssystem. Das ist der einzige Staat, mit dem wir ein solches Abkommen haben. Weder mit den Engländern noch mit den Amerikanern noch mit den Chinesen noch sonst was. Ne? Und da hat man sich immer so ein bisschen drumherum geschlendert. Wir sehen uns ja und wir machen ja Austausch und, und. Das heißt, irgendwann muss man ja auch mal zu einer Umsetzung kommen. Daraus ergibt sich eine, aus meiner Sicht eine gewisse Vorrangqualität für Leute in Deutschland, die das lernen, im Unterschied zum alten bilingualen Vermerk. Das haben die Akademien nicht gerne gesehen. Die wollten ihre Elitebildung so treiben wie bisher. Ne? Wir waren da viel offener, muss ich schon sagen. Also, ne? Nun hatten wir es aber auch nie so mit der Elitebildung. In Frankreich ja inzwischen auch nicht mehr so.
Dilk und seine Mitstreiter wollen einen Abschluss, der im jeweils anderen Land selbstverständlich als gleichberechtigt vom Staat anerkannt wird, ganz offiziell. Dafür wird an diesen Schulen nicht nur die Zahl der Französischstunden oder in Frankreich der Deutschstunden erhöht, sondern auch Fächer in der jeweiligen Fremdsprache unterrichtet. Geschichte und Erdkunde.
Der Wille war da, aber die Umsetzung war schwierig.
Die Widerstände waren groß. Nationale Eitelkeiten, unterschiedliche Bildungskulturen, strukturelle Gräben.
Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns wirklich was überlegen. Wie kriegen wir das hin, dass wir aufbauend unten bis oben hin das so anbieten, dass eine Selbstverständlichkeit passiert? Das deutsche Abitur und das französische Abitur sind jeweils in Europa über die Europäische Konvention wechselseitig anerkannt. Also insofern war es redundant. Was aber nicht redundant ist, wenn Sie einer französischen Akademie einen Schein präsentieren, der hat das französische Baccalauréat, dann muss er behandelt werden, wie hat er die gleichen Rechte wie ein Inlandsfranzose. Das war der Knackpunkt. Das hat uns solche Schwierigkeiten gekostet, denen klarzumachen, die sind dann wie ein Franzose. Deutschland und Frankreich sind wirklich eine Ehe, die immer wieder Krisen hat. Michel und Marianne lieben sich innig, aber sie streiten sich auch innig. So, und dann ging das also mit einer Mühe ohnegleichen durch. Zunächst. Und dann haben wir uns getroffen mit den Schulaufsichtsbeamten aus Frankreich, mit den Vertretern der Education Nationale. Hier in Bonn weiß ich noch wie heute, in der baden-württembergischen Landesvertretung. Warum? Nicht Baden-Württemberg zuliebe, der Koch war so gut. Dort haben wir dann mit denen gesessen und das war für die Franzosen schon ungewöhnlich, dass sie ein Examen, das ans Ausland geben, auch wenn es ein Staat ist, mit dem man ja sehr eng zusammengearbeitet hat, wie so ein Heiligtum, das französische Baccalauréat. Das war ganz schwierig. Was hochinteressant war, ist, wir wussten eigentlich relativ wenig voneinander, wie die Bildungsverwaltung in Frankreich funktioniert, wie sie in Deutschland funktioniert, wo die Knackpunkte liegen, ja, warum manches sehr schnell geht, manches sehr langsam geht und, ne? Und es ist noch etwas, hängt zusammen mit einem grundsätzlichen, aus meiner Sicht europäischen Problem. Man gibt etwas ab von der nationalen Hoheit. Und das fällt uns ja bis heute in Europa sowas von schwer. Und jetzt gibt man dieses Heiligtum Baccalauréat ab, wo die Oma doch dafür gesorgt hat, dass der lernende Enkel noch in der Nacht verpflegt wurde. Das war ja in Frankreich ein Ereignis. Ne? Bei uns machst du Abitur, na gut. Ich habe ja die Schüler kennengelernt als Referendar und habe sie dann lange Jahre später, habe ich dann die nächste Generation kennengelernt, bin ja da in den Französischunterricht gegangen als Romanist. Und die waren schon verdammt gut. Ich hatte immer zwischendurch so die Sorge, Mensch, kann das jede französische Schule oder jedes französische Lycée? Ne? Das ist ja auch immer sehr abhängig. Grenznah ist das nicht so ein Problem, weil ich ja immer in einen Sprachraum gehen kann über die Grenze, nicht, der durch Deutsch bestimmt ist oder durch Französisch. Das ist eine andere Situation. Deswegen hat ja Baden-Württemberg Gott sei Dank eingeführt, lerne die Sprache des Nachbarn. Ich hätte es gerne gehabt bis nach Aachen. Geht aber nicht,
weil... Wobei das in Baden-Württemberg ja für heftige Proteste sorgt, ne? Glaube ich, dass die erste Fremdsprache...
Und wie? Ja. Und das war ja hier dasselbe. Erste Fremdsprache Französisch, so ein Quatsch. Das soll Latein sein, das soll Englisch sein. Und ich habe das immer als widersinnig empfunden. Was ich immer als richtig empfunden habe, ist, wenn zwei Nationen wie Deutschland und Frankreich sich in Europa verständigen, dann hat das eine einigende Wirkung auf Europa, nicht eine zerstörerische.
Aber muss man da für die Sprache des Nachbarn sprechen oder kann man sich nicht auch auf Englisch verständigen? Also mittlerweile, wenn man sich Macron anschaut, der hält ja fast mehr Reden auf Englisch als auf Französisch.
Das ist
ein bisschen übertrieben, aber...
Das wussten wir ja damals noch nicht, dass es so weit kommt. Dass also die Engländer ihre Sprache freiwillig als Weltsprache zum allgemeinen Benutzen hergeben, finde ich nach wie vor eine problematische Entscheidung. Richtig war... Die Franzosen haben zu wenig Englisch gemacht. Die Leute sind ja begeistert heute, wenn sie jemanden treffen, dessen Sprache sie nicht sprechen und der kann Englisch. Wir waren begeistert damals, wenn wir einen Franzosen getroffen haben und der verstand uns. Und da ist die Muttersprache nach wie vor ein Königsweg. Es ist nicht der Apparat. Ich habe das ja machen müssen in Polen. Da habe ich mein Handy vorgezeigt mit dem Übersetzungsprogramm. Hopp, dann jubelten die alle, ne? Aber es ist doch etwas anderes, wenn ich dem Apparat vor die Schnauze halte, als wenn ich mit ihm spreche. Und ich spreche seine Muttersprache. Was aus meiner Sicht auch völlig unterschätzt wird, ist, Menschen, die einen Schwerpunkt haben wie Sprachen, plus einen Schwerpunkt wie Naturwissenschaften, MINT. Die lernen ja mehr als nur so ein paar Förmelchen für die Herstellung von irgendeinem Getränk. Die lernen aber auch mehr als nur mal in Frankreich ein Zimmer zu mieten oder auf einen Campingplatz zu kommen, sondern die lernen systematisch in Systemen auch zu denken. Das haben die Naturwissenschaftler zum Teil immer noch nicht begriffen. Dass Leute, die Sprachen lernen, nicht die Ballaballa-Leute sind, die einfach da so tralala irgendwas daher labern. Sie wissen, dass das Französische ein Passé Simple und ein Passé Composé hat. Das Deutsche hat eine Nullstelle an dieser Stelle. Warum? Es muss jetzt also erstens, wenn ich jetzt unterrichte, berücksichtigt werden, um Gottes Willen, oh Schiete, da hat das Deutsche eine Nullstelle, ich muss meine Schüler vorbereiten, denn die gehen ja jetzt wahrscheinlich immer noch im Hintergrund mit der Muttersprache vor, platsch, hauen sie das Passé Simple, Passé Composé, hauen sie in die Pfanne und ich habe es ihnen 50 Mal erklärt, sagte mir in Französisch, ja, 50 Mal habe ich erklärt, sie können es immer noch nicht. Sag ich, wussten Sie, dass das bei uns eine Nullstelle ist? Nein. Sag ich, sehen Sie, da kam sie jetzt was zum Nachlernen.
1987 wird das FEG zur Pilotschule für das deutsch-französische Abitur. Seit 1994 gibt es diesen Abschluss ganz offiziell in Deutschland. Mehr als 80 Schulen in Deutschland und über 90 in Frankreich bieten mittlerweile das Abibac an. In der Praxis heißt das gegenseitige Prüfungsaufsicht, faire Bewertungen, gegenseitiges Vertrauen. Ein Modell, das Horizonte öffnet.
Meinem ehemaligen Chef flog ich nach Lyon, dann nahmen wir da das deutsche Abitur ab, ja. Guckten uns die Arbeiten an, flogen zurück und die Sache war fertig. Ja, und umgekehrt, aus Straßburg kam dann der Inspecteur de Français oder irgendein Kollege und sagte, ach Herr Dilk, Sie wissen, ich komme jedes Jahr, ist wie immer, und ging durch die Reihen, guckte in die Arbeiten und fertig. Entscheidend war ja, dass Frankreich das Recht bekam und Deutschland das Recht bekam, die Prüfungsarbeiten und ihre Bewertung zu überprüfen. Das war die Verletzung der Hoheitsrechte der Staaten. was viele so empfunden haben. Ich nicht. Ich habe gesagt, wir haben jetzt das ungeheure Glück, dass wir als Staaten, als die durch einen Partnerschaftsvertrag zur Zusammenarbeit gezwungen sind, dass wir jetzt lernen können, wie funktioniert das bei denen, wie funktioniert das bei uns und dass wir in aller Offenheit vorlegen können, was wir gut können, was wir nicht so gut können und Vorurteile abbauen können. Der Mathematiker, der tat mir so leid. Ich habe Mathematik immer gehasst in der Schule. Ich wollte es nicht. Der sagt, ach Herr Dick, wir machen so viel Mathematik in französischen Lycée. Ja. Sag ich, das weiß ich. Ungeheure viele Stunden. Und sie lernen Gott sei Dank auch noch Dinge, die wir nicht mehr lernen. Das wusste ich von dem Astronauten, dessen Sohn hatten wir an der Schule, von dem Dr. Thiele. Mhm. Der flog oben um die Erdkugel und der kam dann eines Tages zu mir und sagte, kommen Sie doch, ich bin jetzt in Wien beim Europäischen Institut für Raumfahrt und so weiter, erzählen Sie doch mal, was passiert. Und dann stellte er da in Wien die Frage, sagt, warum lernen die Schüler nicht mehr die mathematischen Grundkenntnisse? Die Franzosen lernen das noch. Und er sagt, der Thiele zu mir, was ein Glück, dass ich das kann. Also selbst im schlimmsten Fall hätte ich es vielleicht doch noch geschafft zu berechnen ohne Computer, ne? Wie ich da hinkomme. Und wir haben das alles gestrichen.
Für den deutschen Pädagogen Friedhelm Dilk ist Bildung mehr als Unterricht. Sie ist Bewegung, Austausch, ein Annäherungsprozess über Grenzen hinweg. Doch selbst die besten Konzepte stoßen an Grenzen, wenn Eltern verunsichert sind. Unterricht in Geschichte oder Geografie auf Französisch, gehalten von deutschen Lehrkräften? In Deutschland scheint das machbar. Viele Lehrerinnen und Lehrer bringen die Kombination Französisch-Geschichte oder Französisch-Erdkunde mit. In Frankreich dagegen ist das System stärker spezialisiert. Ein Lehrer, ein Fach. Für den bilingualen Unterricht bedeutet das zusätzliche Hürden.
Wir haben bewusst damals vom Kultusministerium das Friedrich Ebert genommen, weil dort eine sehr gute, integriert arbeitende Mannschaft war. Und zwar zwei Französinnen als Muttersprache, die Deutsch in Deutschland studiert hatten. Plus die Fachkonferenzteilnehmer, die Französisch als Schwerpunktsprache hatten. Und die arbeiteten schon über Jahre zusammen mit sehr gutem Erfolg. Und jemand, der eine Sprachlernerfahrung gemacht hat, wie eine junge Französin, die einen Deutschen heiratet, dann nach Deutschland geht, dann ein deutsches Lehrerinnenexamen macht, die ist durch Heirat, durch Kontakt in der Familie und durch diese Erfahrung und auch durch diese Zielsetzung, die sie alle hervorragend mit hervorragenden Examina belegt haben, so gut vorgebildet, dass sie mit mehrsprachigen und mit binationalen umgehen kann.
Aber ist das nicht ein Spezialfall? Wenn ich mir jetzt heute angucke, die Liste haben wir, glaube ich, über 80 Gymnasien in Deutschland und über 90 in Frankreich. Die können ja nicht alle mit Personen besetzt sein, die irgendwie einen französischen Partner in Frankreich haben oder eine Deutsche in Deutschland geheiratet haben.
Nein, um Gottes Willen, das wäre eine weite Überforderung. Was ich damit mit großer Bescheidenheit aber wohlgemerkt sagen möchte, ist, dass die Romanistinnen und Romanisten schon eine sehr gute Sprachausbildung hatten an deutschen Universitäten. Ob das Erlangen war oder ob das Frankfurt war oder ob das Bonn war. Einfach deshalb, weil sie auch alle in Frankreich mal eine Zeit lang studiert haben, genau wie ich das auch gemacht habe.
Und diese Fachausbildung dann zum Erdkunde- und Geschichtslehrer?
Das, finde ich, ist jetzt auf dieser Seite der Französin, die ich genannt habe, die Karin, war das kein Problem. Die hatten das ja. Die deutschen Romanisten jetzt am Ebert, die haben sich einfach interessiert dafür, wie machen die das? Und das öffnet, also gerade, ich hatte eine Geschichtslehrerin, die leider schon verstorben ist, die Frau Dr. Lange, die sagte, meine Güte, nochmal, die haben ja ein ganz anderes Bild von Geschichte in der Schule. Jetzt muss ich aber ran. Jetzt muss ich überlegen, die hat darüber auch wirklich tolle Aufsätze geschrieben, nicht? Wie die Ansätze ganz unterschiedlich sind. Und ich habe das immer begrüßt, weil ich gesagt habe, genau das brauchen wir. Wir lernen nicht im Gleichklang, sondern in der Differenz. Ja, das ist der Stein der Weisen, den wir holen müssen und den Kindern glaubwürdig vermitteln. Das ist ein anderer Ansatz, aber der ist nicht besser oder schlechter, ist zunächst nur anders. Und das hat uns auch geholfen, Eltern, deren Befürchtungen ich verstehen konnte, die aus Frankreich waren, sagen, um Gottes Willen, mein Kind geht jetzt auf eine deutsche Schule. Schafft das Kind das? Schaffen Sie das aber als Schule? Und ich habe gesagt, ja, wir üben das jeden Tag. Dann sind plötzlich Dinge wichtig geworden, die wir vorher überhaupt nicht in dem Sinne wahrgenommen haben. Nämlich, ich nenne jetzt mal das Beispiel. Es gibt französische Schüler kamen zu uns und waren sehr sessos, unsere Muttersprache, Herr Dilk. Oh, sage ich, langue maternelle. Oui, langue maternelle. Und dann gingen sie in die Klasse mit sehr viel Selbstbewusstsein, das ich aber ein bisschen angeknackst hatte. Ich hatte gesagt, wisst ihr, wenn ich euch hier aufnehme, dann erwarte ich von euch und von den unsrigen, von den Germanophonen und den Frankophonen, dass sie ihre Fähigkeiten koppeln und damit verdoppeln. Das ist eure Aufgabe, nicht zu zeigen, dass ihr Französisch könnt. Das könnt ihr zu Hause der Oma erzählen, aber nicht hier. Und das führte also dazu, dass auch bestimmte, also jedenfalls für mich nicht wahrnehmbar als Schulleiter, auch nicht in Konferenzen, destruktive Tendenzen auftauchten. Ach, die können das ja schon alles, dann haben die ja die Eins im Sack. Hatten sie nicht, weil es ja auch darum ging, man musste ja nicht nur Französisch können, sondern musste immer auch in der Sache etwas können. Also man musste etwas zu Baudelaire sagen können und nicht nur einfach es in Französisch sagen. Das war die Chance wiederum für die Deutschen. Das hat die interessiert, weil sie eine andere Explication de Texte im Hintergrund hatten als die französischen Mitschüler. Aber die zusammengenommen, die Explication de Texte à la Française und die Textverstehenslehre im Deutsch- und im Französischunterricht, kombinieren sich eigentlich zu einer wunderbaren Einheit.
Doch wie funktioniert dieses Bildungssystem eigentlich auf französischer Seite? Welche Erfahrungen machten die Franzosen mit ihrem eigenen Schulmodell in Deutschland? Und wie war das Verhältnis zur deutschen Mehrheitsgesellschaft? Antworten darauf gibt Hélène Engels-Perrin. Sie lebt heute in Straßburg und ist eine besondere Zeitzeugin der deutsch-französischen Bildungsgeschichte. Ab 1972 unterrichtete sie Geschichte und Geographie am Lycée Charles de Gaulle in Baden-Baden, die zentrale französische Auslandsschule in der Bundesrepublik. Mit einem Deutschen verheiratet, gehörte sie zu jenen Lehrkräften, die nicht nur unterrichteten, sondern auch Brücken bauten. Zwischen Herkunft und Heimat, zwischen Frankreich und Deutschland. Als das Lycée 1999 im Zuge des Truppenabzugs schließen muss, endet auch ihre schulische Laufbahn. Doch ihre Erinnerungen sind bis heute wach. Und sie erzählt sie mir per Videokonferenz aus dem Elsass. In ihrem Ruhestand forscht die Lehrerin über die Geschichte der FFA, der Force Française en Allemagne, also der französischen Streitkräfte in Deutschland. Ihre wissenschaftlichen Untersuchungen beleuchten das Alltagsleben, die institutionellen Strukturen und die gesellschaftliche Rolle der französischen Militärgemeinschaft im Nachkriegsdeutschland. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war das Verhältnis zwischen Deutschen und der französischen Besatzungsmacht, die weite Teile Südwestdeutschlands verwaltete, von Misstrauen geprägt, von militärischer Kontrolle. Und es galt ein Fraternisierungsverbot.
Die Kontakte am Anfang waren strikt verboten, kamen allerdings statt, gab Probleme mit den Kindern. Und sobald man eine feste Bindung festgestellt hatte, wurde meistens der Vater sofort nach Frankreich versetzt. Bis wenigstens 1947. Und dann wurde das Verbot irgendwie gelockert. Aber trotzdem, es gab immer Schwierigkeiten. Und es war allerdings irgendwie trotzdem einfacher für eine deutsche Frau zu heiraten, weil durch die Heirat bekam sie automatisch die französische Staatsbürgerschaft. Dafür war es viel komplizierter, wenn der Partner männlich war. Weil, also, das war unter anderem mein Fall. Und am Anfang wurde der männliche Ehepartner nicht anerkannt. Und erst ab den 90er Jahren bekam er dann einen Carte Bleue, also einen französischen Ausweis, der ihm ermöglichte, in die Ökonomat einzukaufen oder selbst mit dem französischen Auto zu fahren. Der Ehemann galt als Familienoberhaupt, also hatte der sich um die Familie zu kümmern. Und da er ja niemals die französische Staatsangehörigkeit bekam, wurde er bis anfangs der 80er Jahre als deutscher Staatsbürger anerkannt. Und erst nachher, also bekamen die Ehemänner einen französischen Ausweis, wurde allerdings draufgeschrieben, deutsche Staatsangehörigkeit. Zum Beispiel mein Sohn ist 1973 geboren, bekam wohl eine Carte FFA, stand allerdings drauf, n'a pas droit au logement, hat kein Anrecht auf Wohnung. Ja, normalerweise hatte jede Familie, also je nach Grad, eine größere oder eine kleinere Wohnung. Das hieß, die französischen Ehefrauen waren als ledig betrachtet, hatte Anspruch auf Wohnungen als lediges Personal.
Ein kleines Detail, das viel über die soziale Trennung der Nachkriegszeit aussagt. Und trotzdem, Frankreich übernahm nicht nur die militärische und politische Führung in seiner Besatzungszone, sondern auch die pädagogische. Zum einen unterstützte Paris den Wiederaufbau des deutschen Schulwesens. Zum anderen begann Frankreich ein eigenes Bildungssystem für die Kinder seiner Soldaten und Zivilangestellten aufzubauen. Eines, das den besonderen Bedingungen im Ausland gerecht werden musste und zum Teil auch Deutsche integrierte.
Also am Anfang wurden die deutschen Schulbücher, die deutschen Programme und alles wurde kontrolliert und, wie soll ich sagen, irgendwie erneuert. Aber das hörte sehr schnell auf und es wurde sehr schnell versucht, deutsche Universitäten wieder zu öffnen, um eben neue Strukturen zu gründen. Also da gab es einmal Freiburg und dann Tübingen. Und sehr schnell wurde dann eben das französische Schulsystem eingeführt, nahm allerdings deutsche Schüler auf. Nicht in den Volksschulen, sondern in den ab 6e, also wurde sie aufgenommen, allerdings mit nach einem Examen auf Französisch. Zuerst gab es ja nur das Lycée in Baden-Baden, aber anschließend wurden ja sehr viele Collèges und auch Gymnasien in Trier, in Freiburg, in Landau. Und da wurden überall also deutsche Schüler aufgenommen. Früher bis 1954 waren wir ja unter dem Militärregime. Also das hieß, dass alles ja von Deutschland bezahlt wurde. Nach 1955 ist ein frankreichisches Cessionnement geworden und ist dann aus der NATO gezogen. Von dem Moment ab konnte nicht mehr wie die Kanadier, Amerikaner oder Engländer und so weiter von deutschen Krediten finanziert werden, musste alles aus französischer Kasse bezahlt werden. Und so wurde dann auch die Kredite von der Education Nationale gekürzt. Die ab 1974 wurden Frais d'Ecolage gefordert, wurden allerdings gemäßigt für deutsche Schüler. Ab 1980 wurde beschlossen, dass das französische Schulsystem ja zuerst da ist für Franzosen und Deutsche wurde nur noch dann angenommen, insofern freie Plätze da waren. So ist dann die Zahl der Deutschen sehr langsam, also hauptsächlich in Baden-Baden. In Trier war es allerdings anders. Da waren die Kontakte zwischen französischen und deutschen Schülern viel, viel intensiver.
Die Französin Isabelle Kollrath von Stolzmann hat in den 1960er und 70er Jahren französische Grundschule und Collège in Bonn besucht. Sie wohnt heute in der Nähe von Engels-Perrin, nur eben auf der anderen Rheinseite, in Kehl.
Ich war in der Grundschule und dann ging es dann auch noch aufs französische Gymnasium, Lycée. Wir hatten dann nämlich auch noch Gymnasialklassen ursprünglich. Und das war in so Wohngebäuden untergebracht. Hauptsächlich wurde sie getragen von den Streitkräften. Das waren die FFA, die ja diese Schule gegründet hatten, damit die Kinder der Streitkräfte beschult werden konnten. Und dann kamen dann noch die Diplomatenkinder und dann noch die Frankophonen von den ganz anderen Botschaften, afrikanische ja. Botschaften und Pipapo, die kamen dann alle dazu. Ich weiß, als die Kinder ihre mittlere Reife machen mussten im Gymnasium oder auch das Abitur, wir wurden dann geprüft im Gymnasium in Trier oder im Gymnasium von Baden-Baden, denn da waren auch Streitkräfte.
Der Unterricht für Franzosen in Bonn endete in dieser Zeit im Alter von gut 15 Jahren. Danach folgte Fernunterricht, bei dem die Aufgaben wöchentlich per Post verschickt werden mussten, oder der Umzug ins Internat in Baden-Baden. Zwischen 50 und 60.000 Franzosen gleichzeitig, gut zwei Drittel davon Wehrpflichtige, waren zu Hochzeiten in Deutschland stationiert. Um ihnen das Leben in der Fremde möglichst angenehm zu machen, richtete das französische Militär spezielle Bezirke ein, mit französischen Supermärkten, französischer Verwaltung, französischen Kulturangeboten. An den Wochenenden verkehrten direkte Militärzüge zwischen den Garnisonen und Frankreich. Große Standorte befanden sich in Städten wie Baden-Baden, Freiburg, Tübingen, Trier, Saarburg oder Landau. Nach dem Rückzug Frankreichs aus der militärischen Integration der NATO unter de Gaulle werden viele Standorte geschlossen. Was bis zum Ende bleibt, ist das französische Zentrum in Deutschland, das Hauptquartier in Baden-Baden. Die französische Garnison dort war nicht nur ein militärischer Standort, sie war eine französische Parallelgesellschaft mit eigenen Schulen, eigenen Geschäften, eigenen Kinos. Wer dort lebte, musste Deutschland nicht zwingend kennenlernen.
In Baden-Baden war das französische Viertel wirklich abgeschottet, so dass, wenn die Portes ouvertes waren, also eine jährliche Feier, habe ich einmal zwei Deutschen gehört, wir können jetzt endlich in das Franzosenviertel gehen. Allerdings in den kleinen Garnisonen war das ganz anders, in Trier und Landau auch. Baden-Baden war wirklich war Hauptstadt und irgendwie geschlossen. Das Verhältnis mit den Deutschen hing hauptsächlich vom kommandierenden General ab. Unter anderem gab es ja in jeder Garnison einen deutsch-französischen Club, also Cercle Franco-Allemand. In Baden-Baden, wenn der General pro-deutsch war, funktionierte das ganz gut. Wenn nicht, also war es, wie soll ich sagen, schwieriger. Baden-Baden ist ja nah an Frankreich, an Straßburg. Und also konnte man ohne Problem mittwochs nachmittags oder samstags nach Frankreich kommen, um einzukaufen. Ich weiß, wir hatten Probleme, für Austausche zu machen mit Schulen aus Baden-Baden. Und das hing jedes Mal von den Lehrern ab. Meistens waren es eigentlich doppelte staatliche, also deutsch-französische Ehepaare, die sich darum gekümmert haben. Die meisten Militärs, also außer Elsass-Lothringer, konnten ja kein Deutsch und hatten also auch nicht das Bedürfnis, irgendwie sich da zu integrieren oder was zu unternehmen.
Doch es gab einen gesellschaftlichen Anlass, bei dem sich die Welten fast zwangsläufig begegneten. Den Karneval. In diesen Tagen öffneten sich die Tore. Man feierte gemeinsam. Mit Musik, Masken und manchmal auch mit Missverständnissen. Aber man kam sich näher.
Und das einzige wirklich große Ereignis war jedes Mal Karneval. Da kam in jeder Kaserne, kam der Karneval, die Karnevalsprinzessin kamen an, der Kommandant d'Armes musste den Schlüssel abgeben und die Narren nahmen Besitz von den Mess. Da waren die Feiern also wirklich sehr, sehr eng.
Die französischen Truppen kamen 1945 als Besatzer nach Deutschland und blieben nach Gründung der Bundesrepublik als Alliierte mit Verteidigungsauftrag.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
1989 feiert Deutschland den Fall der Mauer. Die Wiedervereinigung kommt ein Jahr später. Eine Epoche geht zu Ende. Eine neue beginnt. Während in Bonn über den Umzug von Parlament und Regierung diskutiert wird, kündigt sich in Baden-Baden ein anderer Abschied an. Das schrittweise Ende einer Ära französischer Präsenz in Westdeutschland. Umso überraschender war es für viele, wie stark sie emotional berührt waren, als das Kapitel der Force Française en Allemagne im Jahr 1999 zu Ende ging. Für viele französische Familien bedeutete das nicht nur den Verlust von Privilegien, sondern auch den Abschied von einem Stück Heimat in der Fremde.
Auf dem Internet gibt es auch sehr viele Facebook-Gruppen, die sich an Deutschland erinnern, also nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den ewigen Militärs. Aber das bleibt immer unter sich, also es will nicht heißen unbedingt, dass Kontakt wieder aufgenommen wurde mit Deutschland. Es war Ausland und trotzdem Inland. Und dann, was materiell anbelangt, war es doch wirklich sehr interessant, in Deutschland zu leben. Es gab ziemlich viele Begünstigungen, finanziell. Also erstmal einen Zuschlag, einen Aufenthaltszuschlag und dann die Möglichkeit eben in den Ekonomats einzukaufen und auch in den größeren Garnisonen alles zur Verfügung zu haben. Also Sportsanlage, Sportsmöglichkeiten für die Kinder. Also es war wirklich irgendwie eine Art, fand ich Schachafenland ist zu viel gesagt, aber es war irgendwie ein ganz besonderes, wirklich sehr angenehmes Leben. In Berlin hat man Beispiele von Leuten, die Selbstmord begonnen haben, eher als nach Frankreich zurückzukommen.
Zurück in Bonn, zurück zu Friedhelm Dilk. Der deutsch-französische Raum, den er am Friedrich-Ebert-Gymnasium mit Leben gefüllt hat, war nicht nur Symbol, sondern praktischer Ausdruck gelebter Kooperation. Und er war angewiesen auf Partner, auf Menschen, die am französischen Gymnasium nebenan dasselbe wollten. Im Januar 1993 ergibt sich so eine Gelegenheit. Hoher Besuch sagt sich an.
Also es war da Weizsäcker, Kohl und Mitterrand.
Gleich drei Staatsmänner besuchen das Friedrich-Ebert-Gymnasium und das benachbarte französische Lycée. Der französische Staatspräsident François Mitterrand, Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Richard von Weizsäcker machen deutlich, welche Bedeutung sie der deutsch-französischen Bildungskooperation beimessen. Das französische Gymnasium war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 9 Jahre alt. Ein Provisorium, untergebracht immer noch im ehemaligen Verwaltungsbau der Arbeiterwohlfahrt. Eine adäquate Unterbringung war das nicht, aber es war ein Anfang.
Bei den Franzosen war das Motiv, bei dem Lycée de Gaulle Adenauer, wenn unser Staatspräsident kommt, dann wird uns hoffentlich hier geholfen mit diesem Gebäude. Und ich hatte es im Grunde, war ich sozusagen der Retter, ne? Dass man also dem Mitterrand was zeigen konnte. Und habe dafür gesorgt, dass also mit meinem Gymnasium und mit dem, was wir da machen, eine bestimmte Bewegung, ne? Und Anerkennung auch des deutsch-französischen Vertrags in Gang kam. Also insofern hatte ich den besseren Part, ne? Und dann haben die französischen Schüler und die Schüler des FEG zusammen in dem ehemaligen CDI, das war ein Projekt, das das französische Gymnasium uns sozusagen rübergeschoben hat, zur gemeinsamen Arbeit miteinander, das nach dem französischen Muster des Centre de Documentation et d'Information das individuelle Arbeiten des Schülers auch ohne Lehrer, ne, in der Bibliothek mit Materialien, aber auch mit begleitenden Lehrpersonen ermöglicht hat. Das hat er uns gegeben. Und dann kriegt man auch noch hinterher von der französischen Botschaft eine Fortbildung für alle, die das wollten. Also das war schon eine tolle Sache. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen das alles die zusammen machen. Es war ja ein deutsch-französischer Raum in meiner Schule. Kein deutscher Raum, ein deutsch-französischer Raum.
Weil beide Schulen den benutzt haben.
Ja, und wir haben ja auch den Franzosen verdankt.
Ja,
ja. Ja, und da mussten ja auch beide drin sein. Und deswegen war das deutsch-französisches Terrain. Punkt, Ende, aus. Und dann kam von Weizsäcker, dann kam Kohl und Mitterrand. Mitterrand sprach, wenn überhaupt nur ansatzweise, mal dies ein oder andere Wort, glaube ich, Deutsch. Kohl sprach überhaupt kein Französisch. Weizsäcker perfekt. Und wo war der Weizsäcker-Sohn? Bei uns. War er, ne? So, und dann war eine Atmosphäre gegeben, die sofort offen war. Stehen Sie, der Mitterrand kam rein, als wäre er bei sich zu Hause. Erst bei den Deutschen, dann bei seinen eigenen Leuten, nicht? Und wo ist der Mitterrand hingegangen? Nicht zu den vielen kleinen Franzosen, die da saßen, sondern den vielen frankophonen Kindern, die da saßen. Das ist ganz typisch für die Verbindung von Frankreich mit den Staaten der Frankophonie in Afrika. Zahlen ja auch jedes Jahr Millionen von Euro. Oder, verstehen Sie? Und ich habe das mitgekriegt und sah das und dachte, ah, jetzt hast du was begriffen. Und dann haben Schüler vom Lycée und von uns den Kohl übersetzt für den Mitterrand. Das ist eine bessere Reklame für Deutschland und Frankreich, können sie gar nicht machen.
Die deutsch-französischen Bildungsräume sind fragil. Sie müssen gepflegt, geschützt, oft auch verteidigt werden. Denn wenn politische Aufmerksamkeit oder finanzielle Mittel fehlen, verschwinden auch gemeinsame Orte. In Bonn war das genau vor einem Vierteljahrhundert der Fall. College und Lycée schließen zum Ende des Schuljahres 1999-2000. Eine geplante Übernahme des Lycée als Zweigstelle des Friedrich-Ebert-Gymnasiums scheitert an notwendigen finanziellen Zusagen aus Paris. Der damalige Schuldirektor Luc Morisot verkündet, dass Frankreich die Gehälter der 26 Gymnasiallehrer nicht länger bezahlen will. Doch zumindest die französische Grundschule soll gerettet werden. Auch hier ist die Zahl der Schüler durch den Umzug der Botschaften um rund 30% auf etwa 150 eingebrochen. Im Sommer 2001 wird der französische Schulverein in deutsch-französischer Schulverein umbenannt. Die Grundschule öffnet sich 50 Jahre nach ihrer Gründung in Bonn stärker einem deutschsprachigen Publikum. Im gleichen Jahr erreicht der Schulverein vom Kölner Regierungspräsidenten die Anerkennung der Grundschule als staatliche Ersatzschule in NRW. Heute, 2025, feiert die École de Gaulle Adenauer 75 Jahre französische Schule in Bonn. Sie betreut und unterrichtet Kinder von 3 bis 10 Jahren, bevor die meisten von ihnen ans Friedrich-Ebert-Gymnasium wechseln. Und doch rückt die sprachliche Balance, die der Élysée-Vertrag so sehr betont hat, in immer weitere Ferne. Der Rückgang an Französischlernern in Deutschland ist genauso alarmierend wie der Rückgang der Deutschlerner in Frankreich. Nur noch gut 1,3 Millionen von 8,4 Millionen Schülern lernen Französisch als Fremdsprache. Ein Wert nahe dem historischen Tiefstand. In Nordrhein-Westfalen ist die Lage besonders düster. Friedhelm Dilk betonte in unserem Gespräch, wie wichtig der frühe Beginn beim Sprachenlernen sei. Eine aktuelle Studie der Uni Wuppertal an der École de Gaulle Adenauer in Bonn zeigt, welche großen Lernvorteile Mehrsprachigkeit auslöst, auch jenseits von Abibac und Oberstufe. Selbst Grundschulkinder, die zu Hause kein Französisch sprechen, lernen bestimmte grammatikalische Strukturen des Französischen schneller als französischsprachige Gleichaltrige, sofern sie mehrsprachig aufwachsen. Natascha Müller, Professorin an der Romanistik der Uni Wuppertal, spricht von einem Akzelerierungseffekt, der zeigt, dass sprachliche Vielfalt kein Hindernis, sondern ein echter Motor für das Lernen ist. Entscheidend ist dabei auch der Unterricht. Offenheit, Wertschätzung und gezielte Förderung machen den Unterschied.
Also wir gucken uns nicht die Sprache generell an. Wenn ich sage, die Sprache lernen, bedeutet das, bestimmte grammatische Phänomene schneller lernen. Die, da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, wir wählen natürlich grammatische Phänomene aus, die bei monolingual französischen Kindern Erwerbsprobleme bereiten. Da haben wir also einige grammatische Phänomene ausgewählt und die werden, ja, wir können das eigentlich so sagen, rasant erworben. Das heißt, das Kind steht eines Morgens aus dem Bett auf, das Mehrsprachige, und weiß, okay, Französisch in dem und dem Bereich funktioniert so. Und das monolinguale Kind braucht eben noch 1,5 oder 2 Jahre.
Dabei ist es offenbar ziemlich egal, ob sich die Mehrsprachigkeit auf Sprachen bezieht, die eine gewisse Verwandtschaft mit dem Französischen haben oder nicht. Gisela Resmia hat die Forschungen an der École betreut.
Wir haben tatsächlich nicht nur in der École getestet, sondern in mehreren Schulen mittlerweile. Also es sind 3 Methoden. Wir haben einmal einen Wortschatztest, wo wir die Kompetenz in dem Bereich testen wollen. Dann haben wir einen sogenannten QBEX. Der QBEX richtet sich eher an die Eltern der Kinder. Das heißt, es ist ein Fragebogen, wo die Eltern dann Hintergrundinformationen liefern, die uns sehr wichtig sind. Zum Beispiel, welche Sprachen werden zu Hause gesprochen? Wie oft hat das Kind Kontakt zu der einen Sprache? Ging es in eine Maternelle oder nicht? Und weitere Faktoren, die eben für uns relevant sind. Der größte Bereich war bei uns dann der linguistische Test, wo wir dann wirklich mit den Kindern auch gesprochen haben und die Sprachfähigkeit testen konnten. Der Peabody Picture Vocabulary Test, das ist ein Wortschatztest, in dem man auf Französisch ein Wort oder auch auf Deutsch, aber ich spreche jetzt mal für das Französische. Zum Beispiel heißt das Wort Bateau und dann werden 4 Bilder eingeblendet. Und da ist eine Taschenlampe zu sehen, ein Korb, ein Haus und eben ein Schiff. Dann müssen die Kinder dasjenige Bild ankreuzen, wovon sie ausgehen, dass es ein Bateau ist. Also in dem Fall jetzt ein Schiff. Und das passiert eben mit sehr vielen Vokabeln, bis sie ein bestimmtes Set erreicht haben und dann endet der Test. Und somit können wir den Wortschatz zumindest schon mal testen. Dann kommt der linguistische Test. Wir haben 5 Konditionen getestet, und zwar die dritte Person Singular, die dritte Person, also pronominal, die dritte Person Singular indefinit, dann dritte Person Plural, die erste Person Singular, pronominal und die dritte Person Singular als definites Subjekt. Wir haben zu zweit die Kinder getestet, also immer in getrennten Räumen. Und wir haben ein paar lustige Bilder erstellt, auf denen die verrückte Sachen passieren. Zum Beispiel ein Schwein, das auf einer Wolke schläft oder ein Hase, der Spaghetti isst, also sehr kindgerecht. Und dann haben wir eben auf Französisch Fragen gestellt und den Kindern auch gesagt, dass sie uns bitte auf Französisch antworten sollen. Wenn es jedoch nicht geht, ist auch Deutsch in Ordnung, aber prinzipiell sollte es auf Französisch laufen. Das heißt, die Kinder wussten auch von Beginn an, dass wir beide Sprachen sprechen. Also, dass ich zum Beispiel sowohl Französisch als auch Deutsch spreche. Das ist natürlich wiederum wichtig für uns, um zu sehen, welche Sprache hat das Kind am Ende gewählt, wenn es mit uns gesprochen hat. Ich persönlich als testende Person war doch sehr überrascht, weil ich habe ja auch den Vergleich zu anderen Schulen, ich habe auch den generellen Vergleich durch das Studium. Ich war sehr positiv überrascht, wie gut ihr Französisch ist und dass auch schon in der ersten Klasse und nicht nur in der vierten oder dritten, auch in der ersten Klasse war ich schon wirklich, ich habe das schon beim Wortschatztest gemerkt, aber bei den linguistischen Tests, also wo wir wirklich im Dialog waren, da habe ich das nochmal besonders bemerkt und war sehr positiv überrascht.
Die gesamten Auswertungen werden erst in einigen Monaten vorliegen. Wir werden sie in einer eigenen Folge vorstellen. Was bleibt also von 8 Jahrzehnten französischer Schulgeschichte nach 1945 in Deutschland und speziell in Bonn? Vielleicht vor allem dies, dass Bildung mehr sein kann als Wissensvermittlung, dass sie Brücken schlägt, Räume öffnet und Identität stiftet. Bonn war über Jahrzehnte ein Labor deutsch-französischer Verständigung. Dass heute noch Kinder in Bonn auf einem Schulhof mit Akzent spielen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, politischer Initiative und persönlicher Leidenschaft. Und es zeigt, dass Europa nicht nur in Brüssel gemacht wird, sondern auch im Klassenzimmer. Das war Folge 82 von Frankophil über Bildung. Abibac und mehr. Wie Frankreichs Schulen in Deutschland Wurzeln schlugen und was zweisprachiger Unterricht in Bonn mit Geschichte, Politik und Ausdauer zu tun hat. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.